Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Kulturhauptstadt Europas. Seit 1985 wird dieser Titel jährlich von der Europäischen Union verliehen. Eine begehrte Auszeichnung, sorgt sie doch für erhöhte Aufmerksamkeit, zahlreiche Besucher und nicht zuletzt für reichlich Geld aus europäischen Fördertöpfen. Durchaus ein Erfolgsmodell also, und so hat man sich in unserem Nachbarkontinent Afrika entschlossen, dem europäischen Vorbild zu folgen und 2020 ebenfalls erstmals einen Kulturhauptstadttitel zu verleihen. Die Wahl fiel auf Marrakesch, das weltbekannte Reiseziel im Süden Marokkos. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaki stellt Marrakesch, die erste afrikanische Kulturhauptstadt, vor.
Es ist laut, ein Gewimmel von Menschen, Sprachen und Gerüchen. Der Platz Jemaa el Fna, das Herz Marrakeschs. Es liegt mitten in der Medina, der jahrtausendealten Altstadt. Gaukler, Gewürzhändler, Hennerfrauen und Verkäufer von marokkanisch-traditionellen Kunsthandwerk buhlen um die Aufmerksamkeit der Passanten. Mittendrin Affen in Windeln, angekettet. Sie sollen mit Touristen für Fotos posieren. Schon seit Jahrhunderten versuchen hier Märchenerzähler mit uralten Sagen und Erzählungen, Besucher in ihren Bann zu ziehen. Eine Kunst, die heute vor dem Aussterben steht. Der Jemaa el Fna, der Platz der Gehängten, wo früher die Köpfe getöteter Sträflinge ausgestellt wurden, erzählt Historiker Ahmed Skunti.
La place a gardé une image plutôt controversée.
Der Platz hatte immer einen kontroversen Ruf in der Bevölkerung von Marrakesch. Bis zum 20. Jahrhundert war das Bild eher negativ. Er galt als Platz des Verderbens, wo sich Freiheiten herausgenommen wurden, eine derbe Sprache herrschte, wo dreckige Witze erzählt wurden, ein Ort für Praktiken und Menschen, die verpönt waren. Genau diese Eigenschaften machten den Jemaa el Fna aber auch zu einer Begegnungsstätte, erklärt Skunti. Es ist gleichzeitig ein Platz der Integration. Unterschiedliche Gruppen, Sprachen, Traditionen, Kulturen trafen hier aufeinander. Und das hat der Stadt Marrakesch auch einen Dienst erwiesen. Der Jemaa el Fna sowie die Altstadt, die Medina, sind UNESCO-Weltkulturerbe. Auch ein Grund, warum Marrakesch als erste afrikanische Kulturhauptstadt auserwählt wurde, erzählt Awatif El Badai. Sie gehört zum Komitee, das das Kulturprogramm für Marrakesch als erste afrikanische Kulturhauptstadt 2020 das Jahr über begleiten wird. Marrakesch ist schon immer ein Hafen in Marokko gewesen, für den Maghreb, den Okzident und Subsahara-Afrika. Es ist eine magische Stadt aufgrund ihrer natürlichen Schönheit. Wir haben eine große Diversität an Pflanzen, wir haben Wüste und Schnee. Das ganze Jahr 2020 über sollen zahlreiche Ausstellungen, Konzerte und andere Veranstaltungen das Gebühren zur Schau stellen, erklärt El Badai. Nach Marrakesch reisen jährlich Millionen Besucher aus aller Welt. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Schon längst ist das aber auch zum Problem geworden. Marrakesch boomt. So auch die Grundstückspreise für die Bevölkerung. Das liegt nicht allein an den vielen Touristen, die in den zahlreichen Riads in der Altstadt übernachten wollen, sondern auch an wohlhabenden Ausländern und Marokkanern, die sich teure Erst- und Zweitwohnsitze gebaut haben. Von der Medina, dem Kern des orientalischen traditionellen Marrakesch, sind es nur wenige Schritte in die Moderne. Auf der anderen Seite der Stadtmauern, in den Galerien, den feinen Boutiquen, den Designläden. Ein Kind dieser beiden Welten ist Amin Bendriouche. Der Mit-30er mit dem gezwirbelten Hipster-Schnurrbart mixt traditionelle marokkanische Kleidung und knallige Muster mit androgynen futuristischen Schnitten. Er verkauft mittlerweile seine Stücke in New York, Paris und Casablanca, arbeitet für Marokkos größte Designer. Seine Liebe zur Mode erwachte, als er mit seiner Familie vor dem Fernseher saß. Ich bin in der Nachbarschaft zum Majorelle-Garten aufgewachsen und dadurch wusste ich, dass er zum berühmten Modedesigner Yves Saint Laurent gehört. Er machte bei dieser Kaftan-Show in Marrakesch mit und hatte da eine Kollektion. Das war das erste Mal, dass ich seine Kunst live im Fernsehen gesehen habe. Das war als Teenager. Und als ich mich später für Design interessierte, war es selbstverständlich, mich mit seiner Kunst zu beschäftigen. Der weltberühmte Majorelle-Garten wurde von Yves Saint Laurent und seinem Lebensgefährten Pierre Berger als Oase entdeckt. Sie retteten ihn vor dem Verfall. Heute ist er für Besucher geöffnet. Über 800.000 Menschen besichtigen ihn jährlich. 2017 wurde Yves Saint Laurent in Marrakesch ein Denkmal gesetzt. Feierlich wurde ein Museum zu seinen Ehren eröffnet. Der spektakuläre Ziegelbau, der fast wie eine Skulptur anmutet, ist im berühmten Rostrot der marokkanischen Landschaft gestaltet und liegt unweit des Majorelle-Gartens. Doch gehe es hier um mehr als nur Mode, erklärt Museumsdirektor Björn Dahlström.
Je pense qu'on rend d'une certaine manière ce que Marrakech a apporté à Saint-Laurent, c'est-à-dire l'inspiration.
Die Stadt hat Yves Saint-Laurent die nötige Inspiration verschafft. Sie ist ein Ort zum Leben und zum Arbeiten gewesen für den Künstler. Er ist in gewisser Weise auch ein Kind Marokkos gewesen. Und ich glaube, sogar die Marrakeschis, also die Einwohner von Marrakech, verbinden etwas mit ihm.
Je crois même que les Marrakeschis sont très attachés à cette figure.
Das Museum sei auch deshalb als Begegnungsstätte von Menschen und Kulturen konzipiert, sagt Direktor Dahlström. Sowohl der vom marokkanischen Tourismus hoch angepriesene Majorelle-Garten als auch das Yves Saint Laurent Museum spiegeln ein Paradoxon im Land wider. Der homosexuelle Künstler Yves Saint Laurent und sein Wirken in einem konservativen Land mit homophober Gesetzgebung ist auch ein Merkmal des paradoxen Marokkos, das sich in Marrakesch widerspiegelt. Am Abend in einem kleinen Konzertsaal in der Neustadt Marrakeschs. Die Lounge ist gut gefüllt. Auf der Bühne eine Band aus Israel. Ihre Sängerin Netta El-Kayem schließt die Augen, während sie singt. Ihre dunkelbraunen Haare sind wild hochgesteckt, ihre Lippen purpurrot geschminkt. Die Sängerin stammt aus Israel und singt in vielen ihrer Songs über verlorene Heimat und Sehnsucht. Im marokkanischen Dialekt Derija. Dies war die Sprache meiner Kindheit. Ich wuchs sehr nah bei meiner Großmutter auf und sie symbolisierte für mich immer einen magischen und mysteriösen Ort. Sie war für mich anders, ich wusste aber nicht warum. Sie sprach nicht besonders gut Hebräisch. Was sie mit ihren anderen marokkanischen Nachbarn im Viertel verband, war Derija. Und damit wuchs ich auf.
So actually I grew up surrounded by this language.
Netta El-Kayem lebt in Jerusalem. Ihre Großeltern stammen aus Casablanca und aus der Oasenstadt Tinrie in Zentralmarokko. Mit der Staatsgründung Israels wanderten sie in den 50er Jahren aus, wie der Großteil jüdischer Marokkaner. Über diese Erfahrung und die Nostalgie ihrer Großeltern, darüber singt Netta El-Kayem. Nur einen Katzensprung entfernt, hinter den Mauern der Medina, hört man auch noch Musik. Der Jemma el-Fna ist laut und wuselig. Der Schein der Lampen von zahlreichen Garküchen taucht den Platz in ein rot-orangenes Licht. Dampf steigt auf. Hier und da versammeln Märchenerzähler vor allem arabischsprachige Besucher in Trauben um sich herum. Sie erzählen Geschichten aus Tausend und einer Nacht von einem Marrakesch im Wandel der Zeit. Okay.